Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. Jo, dann, ne, willkommen 2026,
unsere erste Folge. Jo, ganz frisch ins neue Jahr, ne? Erste Folge, mal sehen, wie es wird.
Ich kann mich wohl noch eine Weile lang nicht an diese Nummer gewöhnen. Irgendwie finde ich die 26 nicht so hübsch wie die 25. Auch okay, 25 war kein schönes Jahr, aber die Nummer war hübsch.
Ja, ich würde ja jetzt sagen, hoffen wir einfach mal, dass jetzt das Jahr endlich besser wird. Aber das haben wir auch 2025 gesagt und 24. Und gut, hoffen wir einfach, es wird keine Katastrophe.
Ja. Man sollte das Beste draus machen, was man hat. Ne? Umtauschen können wir es ja nicht mehr.
Nee, leider nicht. Obwohl, das wäre eine coole Idee. Ich würde gerne 2025 umtauschen.
Ja, was hat jemand gesagt? Wir können jetzt schon beschließen, dass das Jahr vorbei ist. Dann können wir alle sagen, 2026 war super und dann wird 2027 das eigentliche Problem.
Das ist eine Idee. Nee, hoffen wir einfach mal, dass sich langsam mal ein paar Leute... Hoffen wir einfach, dass ein paar Leute einen Schlaganfall bekommen, okay?
Oder bessere Neujahrsvorsätze gemacht haben.
Das ist irgendwie aus dem Kontext herausgerissen. Sehr schön. Hoffen wir, ein paar Leute sterben dieses Jahr.
So war das jetzt nicht gemeint. Die sollen ja nicht trotz gehen.
Es waren nur in andere Worte gefasst.
Naja, wobei zugegeben, das war jetzt ein bisschen hart und vielleicht auch ein bisschen unpassend. Aber bei manchen Menschen, ganz ehrlich, bitte, Gott, schmeiß einfach einen Blitz und treff sie beim Scheißen.
Ein paar Klaviere oder so. Ne?
Ja, oder das. Meinetwegen auch ein Kürbis. Hirn hilft sowieso nicht mehr. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Denn, in Japan ist ja logischerweise auch 2026 und es ist das Jahr des Feuerpferds.
Yay, würde ich jetzt sagen, aber tatsächlich ist das ja nicht wirklich was Gutes, ne?
Nee, tatsächlich ist das Jahr gar nicht gut, denn erstmal, es tritt nur alle 60 Jahre auf und gilt in Japan als astrologisch unglücklich. Also ums sozusagen, es gibt einen tierischen Aberglauben und das ist sehr ungünstig, besonders für Mädchen. Denn alle Mädchen, die in dem Jahr neu geboren werden, gelten als Frauen, die Unglück bringen, weil, naja, sie sind zu energisch, sie sind zu fordernd, sie sind zu Karriere, weiß ich nicht, geil, oder wie man das sagt, und so weiter und so fort. Und das ist kein neuer Aberglaube, das gibt schon ewig. Und tatsächlich zeigen Statistiken, dass jedes Mal dieses Jahr echt übelste Auswirkungen hatten, zum Beispiel 1966, da sank nämlich die Geburtenrate drastisch, und zwar knapp um 25% gegenüber dem Vorjahr. Gut, ich meine, die Geburtenrate in Japan sinkt sowieso, aber noch ein bisschen heftiger wäre natürlich ouch, weil einfach alle sagen, nee, wir wollen in dem Jahr bloß kein Kind in die Welt setzen.
Ach ja, der Aberglaube ist schon was Drolliges manchmal, ne? Mhm. Wobei man muss ja sagen, dieses Thema mit dem Feuer... Pferd, das ist ja tatsächlich auch weltweit. Also ich habe das schon in anderen Medien gesehen, tatsächlich bei der Silvesterveranstaltung von unseren öffentlichen Medien wurde das auch erwähnt und da hat man das aber irgendwie so ein bisschen gefeiert. Da hat wohl jemand die Google-Suche nicht ganz durchgelesen. Das hätte man vielleicht vorher nachschlagen sollen, ob man den Leuten dafür viel Glück und Erfolg wünscht. Aber naja, gut, na gut.
Übrigens, die erste schriftliche Erwähnung über diesen Aberglauben findet sich in einer Gedichtsammlung von 1662. Und seitdem verbreitet sich halt so die Sache, dass halt eben die halt einen sehr starken Willen haben und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen eine unbändige Sexualität.
Ach ja, klar.
Ach ja, die bösen, emanzipierten Frauen. Oh weia, sie sind unser Weltuntergang.
Ja, und seit 1935 heißt es eben, sie verschleißen mindestens 7 Ehemänner, bringen ihrer Familie Unglück und sind extrem willensstark, dass sie dann eben ihre Männer übertreffen. Das ist natürlich gar nicht gut in einer, ne, ich sag jetzt mal, Gesellschaft, die ein bisschen männlich geprägt ist.
Ich will ja jetzt nicht irgendwie einen Seitenhieb verursachen, aber in welchem Jahr wurde denn die Premierministerin geboren?
Nicht im Feuerpferd, ja.
Okay.
Das halten wir kurz fest.
Na, eigentlich sind das ja auch noch nicht mal irgendwie schlechte Eigenschaften. Also gut, vielleicht, dass man das mit der Treue nicht so genau nimmt, wobei das ja nicht so definiert ist, warum die so viele Ehemänner haben. Aber ich meine, energische, zielstrebige Frauen sind ja an sich eigentlich nichts Schlimmes, als ich das letzte Mal irgendwie nachgeguckt habe. Ja, aber
du musst bedenken, wenn Frauen gelten ja in der japanischen Gesellschaft nicht gerade unbedingt sehr viel. Oder damals zumindest als nicht wirklich sehr viel. Und da kriegt man natürlich dann als gestandener Mann Angst, wenn man auf einmal eine willensstarke Frau vor sich hat.
Ich denke, es ist nicht nur ein Geschlechterproblem. Es ist einfach nur so ein typisches Aberglaubenproblem von wegen Unglück. Weißt du, Anzeichen von Unglück. Da haben wir immer wieder, auch mit Zeugs, der vollkommen daherge aus den Ohren entlanggezogen ist, haben wir immer wieder was gehabt. Wir hatten den Maya-Kalender, wir hatten den, die, was weiß ich, welche prophetische Voraussagen, dass ja, dann die Welt untergeht.
Kamen dann gute Katastrophenfilme raus, ne? Das muss man sagen.
Ja.
Naja, obwohl, gut ist immer relativ, aber ja, doch, der Maya-Kalender-Film da, der war gar nicht so übel. Wie hieß er denn eigentlich?
Der hieß, glaube ich, einfach nur 2012, ne?
Ja, ich glaube, ja. So schlecht war er jetzt nicht.
Er war zumindest unterhaltsam. Ja, man muss aber mal bedenken, die japanische Bevölkerung ist auch heute noch ziemlich abergläubig. Also der Glaube, wenn er auch nur oberflächlich ist, der ist noch recht tief in der Gesellschaft verwurzelt. Ich erinnere nur, als wir das mit der Corona-Pandemie hatten und dann dieser Yokai plötzlich so der Hit schlechthin wurde. Oh ja. Und sich Zeug mit diesem Wesen da verkauft hat, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, wie sonst was. Also ja, und ich meine auch noch heutzutage rennen die Leute zum Neujahr zum Tempel.
Richtig.
Das ist immer noch Pflicht und ich sag mal, die ganzen Glückslose und Vorhersagen und Schreien und Wahrsager funktionieren tatsächlich in Japan auch immer noch recht gut, würde ich sagen, im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern. Also wie gesagt, das sollte man nicht vergessen. Japaner sind teilweise doch noch sehr abergläubisch. Also es könnte durchaus Auswirkungen haben, dieses Feuerpferd, auf die Stimmung und Meinung der Leute.
Vor allen Dingen auf die Geburtenrate. Darauf bin ich tatsächlich gespannt, weil im letzten Jahr, also 2025, wird sie ja wahrscheinlich wieder einen neuen Rekordtiefstand erreicht haben, und zwar einen bösen Rekordtiefstand. Und wenn das halt dann sich nochmal ein bisschen beschleunigt durch ein bisschen Aberglaube, dann Postmahlzeit.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich erwarte schon, dass wir Ende des Jahres irgendwie Statistiken durchgehen und dann sehen, oh, den Tempel ging es dieses Jahr gut. Sie haben verkauft in Massen ihre Talismane.
Und da sehen wir doch mal wieder den Optimisten.
Hm? Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Wenn es ein Unglücksjahr ist, dann kaufen die Leute natürlich auch mehr Glücksbringer.
Nee, tatsächlich gar nicht daran. Also es ist so, es wurde mehr jetzt zu Neujahr an Opfergaben oder für Opfergaben ausgegeben. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil die Menschen hoffen, dass sich die allgemeine Lebenssituation bessert, weil es ist ja in Japan alles wirklich schweineteuer geworden und es wird ja auch immer teurer. Und man erhofft sich halt eben, dass die wirtschaftliche Situation besser wird.
Ja, das kommt halt auch noch dazu, dass die Gesamtsituation halt etwas schwierig ist, ne?
Ja, und laut des IWFs wird sie dieses Jahr sogar noch ein bisschen schwieriger in Japan. Weil der Yen fällt und fällt und fällt und fällt und das ist alles andere als gut.
Aber die Frau Premierministerin hat ja schon bekannt gegeben, dass man zumindest überlegt hat, etwas zu machen.
Nee, tatsächlich überlegt man. Das möchte man dann im Sommer vorstellen. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, was das wird. Tatsächlich sagte sie halt auch so Sachen in ihrer Neujahrsansprache, dass Japan eben ein Land werden soll, wo die jungen Generationen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken wird. Wie das klappen soll, das möchte ich noch sehen. Was sie natürlich nicht sagte, ist, dass man halt die Inflation bekämpfen wird.
Ach ja, wir dürfen nicht vergessen, sie ist erst wirklich so kurz im Amt. Wir sind immer noch in der Flitterwochenphase. Sehr schöne Versprechen kommen von ihr, ne, bei ihren ganzen Reformen, die sie anspricht. Und noch sind die Leute mit Hoffnung erfüllt und sie hat hohe Zustimmungswerte, aber wir wissen noch nicht wirklich, wie es läuft. Ne?
Das stimmt. Natürlich nicht.
Es ist überraschend, dass sie noch so hohe Zustimmungswerte hat, also über 90%, obwohl sie da schon ziemlich viele Fettnäpfchen hat. Ach nee, Moment. Doch sinkt? Okay.
Nein, also zwei Sachen. Also erstmal, die 90% bezieht sich nur auf junge Menschen tatsächlich. Die ist bei den jungen Menschen unglaublich beliebt. Viele stimmen zum Beispiel ihren Immigrationskurs zu und so weiter und so fort. Bei Älteren wird sie langsam unbeliebter, weil sehr, sehr viele sie wegen China kritisieren, was auch irgendwo verständlich ist, denn das wird richtig reinhauen. Das sagt übrigens tatsächlich auch der IWF in seiner neuesten Einschätzung. Die sagen nämlich, Indien wird Japan im BIP-Ranking dieses Jahr überholen. Das heißt, Japan plumpst auf Platz 5 zurück. Als beliebtes Ding ist so eine Sache. Hinzu kommt, im Hintergrund brodelt's, und zwar ganz gewaltig. Man hat ja jetzt die letzten Wochen eigentlich mitbekommen, es gibt kaum Kritiker. Also sie kann ja wirklich momentan machen, was sie will. Kritik aus der Partei kommt gar nicht. Und man kann eigentlich sagen, im Prinzip, die lauern. Also sprich, wenn die Beliebtheit fällt, dann wird losgefeuert, was das Zeug hält. Denn sehr, sehr viele sind sehr unzufrieden in der Partei mit dem, was sie macht. Und viele rechnen auch gar nicht damit, dass da jetzt großartig an Reform was greifen wird. Und dazu kommt, dass eben einige Sachen ganz böse versemmelt wurden. Zum Beispiel die Reichspolitik, die ja im Prinzip so wieder Richtung, na gut, das haben wir immer schon so gemacht, machen wir es einfach mal weiter. Das geht nicht gut. So, Reis hat jetzt gerade wieder einen Rekordpreis erreicht. Das kommt natürlich gar nicht so toll an. Dazu kommt, dass diese Reisgutscheine nicht funktionieren, weil die einfach abgelehnt werden wegen zu teuer und zu viel Aufwand und so weiter und so fort. Und eben, weil einfach kaum Maßnahmen ergriffen werden, um eben tatsächlich die Lebenshaltungskosten zu senken. Das sind alles so Tropfen auf dem heißen Stein. Das hilft aber nicht wirklich.
Aber das sind wir ja schon von Ihren Vorgängern eigentlich gewöhnt, ne?
Ja, gut, aber zumindest tatsächlich wurde mal die Reichspolitik reformiert. Das war schon ein großer Schritt, der auch sehr begrüßt wurde. Auch viele Experten sagten halt eben, ja, gut, ist mal eine Idee. Ne? Jetzt wieder back to the roots ist natürlich eigentlich blöd, weil ja, damit verknappt man den Reis weiter und das. Also das ist halt so eine Sache, wo man ganz ehrlich sagen muss, also da bin ich tatsächlich auf die Entwicklung dieses Jahr mal gespannt, weil sie wird definitiv Zustimmung verlieren. Und ja, wie groß der Knall dann ist, das wird wirklich sehr spannend.
Ja. Ich bin auch gespannt, aber ich stimme halt auch Matze zu. Sie ist noch nicht lange im Amt und sie hat noch genug Zeit und Möglichkeiten, sich zu entfalten. Wer weiß, vielleicht wird sie ja tatsächlich wirtschaftlich betrachtet noch eine Überraschung. Who knows? Ich halte sie ja für recht clever und energisch genug ist auch, um sich durchzusetzen. Mal sehen, ja, was noch schon, passiert.
Aber ja, sie hängt auch zu sehr am Kurs von Abe und das war ja gar nicht gut.
Alle Weichen, die sie bisher gestellt haben, sind nicht anders als in die letzten 15 Jahre der japanischen Politik. Ne? Also genau. Sie ist keine große, radikale, ich wälze alles um, Typ. Ne? Deswegen, ich...
Ja, sie ist eigentlich eher so Richtung Wirtschaft und nicht Richtung Menschen eingestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt, wie gesagt, das Gleiche wie Abe auch. Ich meine, das hat ja funktioniert. Dummerweise wurden halt eben dann Reiche immer reicher und Ärmer immer ärmer. Das kennt man ja. Und da wird sie auch nicht groß was gegen tun. Das ist immer leider so. Ja, das ist ja allgemein so ein ganz komischer Trend weltweit aktuell.
Ja, auch wirtschaftlich, sie, egal ob sie Reformen verspricht, sie ist kein Reformer. Sie gräbt den Laden nicht um, es gibt keine Revolution. Ich erwarte nicht, dass sich da heftigst was ändert. Und wenn es passiert, dann wäre es echt mal interessant. Ne?
Ja, doch, wäre es, aber nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht es ja auch alleine schon tatsächlich bei dem Haushalt, der jetzt beschlossen worden ist die Woche. Und zwar, plant die japanische Regierung einen Rekordhaushalt von 122,31 Billionen Yen. Das ist, sind 709 Milliarden Euro. Das ist der Wahnsinn tatsächlich. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, naja, man hat dann noch so Staatsschulden, die sind nicht gerade gering und die ignoriert man mal komplett.
Du, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es letzte Mal kein Rekordhaushalt gab. Wenn jedes Jahr ein Rekordhaushalt ist, ist es dann irgendwie noch Nachrichten oder ist es schon der Standard, der billige?
Nein, eigentlich sind das keine Nachrichten. Das Problem an der Gesamtsache ist halt eben, dass sie sehr, sehr viel in das Wirtschaftswachstum pumpt und in die Verteidigungsausgaben. Und das wird natürlich logisch kritisiert. Und dazu kommt, dass ja die Bank of Japan jetzt gerade erst wieder den Zinssatz, also den Leitzins erhöht hat. Dadurch wird ja die Schuldenrückzahlung teurer. Und Problem ist, dass man ja auch noch einen Nachtragshaushalt kurz davor beschlossen hat, der ja auch noch mal ein paar Milliarden Umfang hat. Und naja, die Steuern und Einnahmen decken das nicht mal ansatzweise, trotz dessen, dass sie ja auf Rekord klettern jedes Jahr. Und also insgesamt ist es halt so, ja, okay, schöne Sache. Ja, man muss was tun. Ja, natürlich kostet das alles Geld, aber wenn ihr das jetzt alles wirklich nur ins Wirtschaftswachstum und die Verteidigungsausgaben pumpt, dann Postmahlzeit. Man vergisst halt eben einfach, dass da noch ein paar andere Sachen sind, ne?
Es ist interessant, weil sie machen das ja von dem Hintergrund von Rekordsteuereinnahmen. Ne? Mhm. Das heißt also, irgendwie müsste man die Meinung bekommen, dass der japanischen Wirtschaft es gut geht, weil die Leute haben ja so viel Geld erwirtschaftet, dass die Steuern ja auch so hoch sind. Aber nein, nicht unbedingt. Die vielen Steuereinnahmen kommen auch von den vielen teuren Sachen im japanischen Alltagsleben, auf denen natürlich auch Steuer drauf ist, ne?
Jupp.
Weil alles teurer geworden ist, kriegt halt auch die japanische Regierung ihr Stück vom Kuchen dann mit. Aber sie steckt halt gleich dieses Stück von Kuchen den Geldgebern in den Rachen. Ne? Also, das ist wie immer ein kleines Geschenk an die Banken, weil Japan ist ja bei sich selber verschuldet, ne? Bei den reichen Geldgebern im Land, ne? Und ja, dann sorgen wir dafür, dass das nicht weniger wird, sondern dass die auch immer noch Wachstum haben, ne? Es wirkt wie ein Geschäftsmodell für die reichen Banken, der Schuldenkram.
Ja, richtig. Und dazu muss man sagen, die Finanzierungslücke ist ja nun mal wirklich erheblich, ne? Also, die Steuereinnahmen, also man erwartet Steuereinnahmen in Höhe von 83,7 Billionen Yen. Naja, der Rest soll mal wieder durch neue Staatsanleihen rausgehebelt werden. Und das ist halt auch so eine Sache, weil,
Ja, natürlich kritisieren wir auch, wenn man gar keine Schulden versucht zu machen, ne? Weil das ist auch kein gutes Geschäft für eine Regierung. Aber das ist halt so eine hohe Verschuldung und so viel verlässt man sich darauf, ne, dass man es einfach den Banken in den Rachen schmeißt.
Jo.
Das ist dann schon ein bisschen, es wirkt wie hoch gepokert, ne?
Ja, also man muss mal ehrlich sein. Also natürlich gibt es auch steigende Ausgaben, wie zum Beispiel Sozialleistungen und so weiter und so weiter. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt eben einfach, dass man da wiederum sagt, okay, da kürzen wir jetzt oder erhöhen jetzt die Zuzahlung oder beziehungsweise man hat die gerade beschlossen. Also es wird dann dadurch wieder teurer für die Menschen. Das heißt, die Ausgaben oder der Menschen wird automatisch weiter sinken. Das ist ja normal, weil naja, man muss ja irgendwo das Geld auch hernehmen. Und das ist halt so ein Kreislauf, den man eigentlich durchbrechen müsste, um eben den Inlandskonsum, und der ist ja nun mal sehr, sehr wichtig für Japan, aufrechtzuerhalten. Und genau da hapert es ein bisschen, das sagen halt auch wirklich alle Kritiker. Und dazu kommt eben, dass der Weltmarkt momentan ziemlich schwierig ist, weil wir haben da so ein paar Blödköpfe, die Krieg spielen und irgendwie sowieso ganz ziemlich doof in der Birne sind. Und das kann auch mit den Staatsanleihen ziemlich gefährlich werden, besonders wenn der Yen halt weiter sinkt. Und naja.
Ja, muss drauf achten, auf die Köpfe der Leute, weil ja. In den Köpfen der Leute ist überall auf der ganzen Welt gerade eher so sparen, sparen als Gedanken festgehalten worden. Ne? Also hat sich festgesetzt.
Aber ja, eigentlich verlässt man sich auf einen Kreislauf, der aber schon seit einer geführten Ewigkeit einfach nicht funktioniert und im Prinzip das Rohr ist irgendwo kaputt, alles läuft raus und türmt sich an und man denkt aber, ja, das schafft man schon, wenn man einfach nur genug praktisch mehr in diesen Kreislauf reinpumpt und ja, so funktioniert das Ganze aber nicht, ne?
Also Japans Staatshaushalt wächst seit den 1990er Jahren und es war immer das gleiche Argument. Das soll halt konjunkturelle Impulse geben. Hat ja bisher super geklappt. Also ja, während der Abenomics hat es super geklappt, aber man muss mal ehrlich sein, die Abenomics waren damals vielleicht eine Idee, mittlerweile sind es einfach so nicht mehr und das einfach so weiter zu betreiben, naja.
Ja, man muss sich der Gesamtsituation anpassen und das tut halt Japan überhaupt nicht.
Ja.
Also und man hat gesagt, das hat ja früher so funktioniert, also muss es ja auch jetzt funktionieren, aber so funktioniert das halt nicht, ne?
So, und jetzt kommt dann das, was wiederum wahrscheinlich jeden Ökonomen erstmal einen Lachanfall beschert hat, denn die japanische Regierung hat nämlich gleichzeitig letzte Woche gesagt, oh ja, also wir werden 2026 einen Primärüberschuss im Haushalt erreichen. Kurzerklärung, der Primärhaushalt ist das Kriterium für die Haushaltsdisziplin und beschreibt halt die Differenz zwischen Staatseinnahmen und Ausgaben ohne Berücksichtigung von Zinszahlungen, halt eben auf Staatsschulden. Und eigentlich sollte das schon 2011 erreicht worden sein, seitdem hat man das dann immer jedes Jahr verschoben. Ja, jetzt kommt man wieder mit einem Rekordhaushalt und vor allen Dingen eben auch aus der Tatsache, dass sich ein Überschuss rechnerisch aus den Rekordeinnahmen bei den Steuern ergibt, woraus eben die Ausgabe neuer Staatsanleihen reduziert werden könnte. Das passt aber eigentlich nicht zum, naja gut, zum Rest, aber okay.
Ja, dieser ganze ausgeglichene Primärhaushalt ist sowieso eine kleine Mogelpackung,
natürlich. Weil
man halt die Schulden völlig ignoriert.
Mhm.
Ne, die ganzen Zinsen.
Ja, das ist halt von vorne bis hinten.
Trotzdem bezahlt werden.
Kokolores, sagen wir es mal so rum.
Es ist halt frustrierend, weil es offensichtlich ist und man aber im Prinzip sich Augen und Ohren zuhält und ganz laut la 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 schreit.
Ja, im Prinzip schon und sich das schön redet.
Es ist wichtig für das eigene Image, weil man hat das ja sehr lange angekündigt. Ne? Bis 2025 ist das unser Ziel und wir wollen es irgendwie erreicht haben. Also muss man es jetzt gleich mal für das nächste Jahr als erreicht, ne? Rausposaunen.
Das gibt ja noch andere Probleme. Also zum Beispiel die Sache, dass man ja die Ausländerpolitik ganz schön anzieht. Man muss ja unbedingt diesen populistischen Mist mitreiten. Und das ist natürlich auch so eine Sache für sich, vor allen Dingen aus der Hinsicht, man braucht hier die Arbeitskräfte. Dementsprechend befürchten viele Unternehmen übrigens auch, dass Japan bei ausländischen Arbeitskräften nicht mehr ganz so attraktiv ist oder wird und die dann halt nicht mehr kommen. Das sieht man jetzt übrigens tatsächlich schon. Das liegt aber auch daran, weil die Löhne einfach im Gegensatz zum Rest von Asien echt gering sind mittlerweile. Und da stellt sich halt die Frage, also warte mal, auf der einen Seite werden die Löhne sind halt gering, die Lebenshaltungskosten sind verflucht groß. Dadurch, dass er ja ein schwach ist, ist der Geldtransfer auch nicht unbedingt gerade so toll in andere Länder. Jetzt verschärft man doch die Ausländerpolitik. Lass mal kurz nachdenken. Das ist summa summarum sowas wie, oh, ich habe hier ein Streichholz. Oh, da strömt Gas aus. Mal sehen, wie viele Schritte ich noch näher gehen kann.
Ja, ja, also vor allem, was ja auch jetzt mittlerweile in den letzten Wochen und Monaten vermehrt berichtet wurde, ist ja, dass vor allem der Fremdenhass auf Social Media enorm zunimmt.
Ja, das
reicht jetzt von Japan. Also da gab es die letzten Wochen einige Meldungen, wo die Leute gesagt haben, ui, also das sind so Aussagen und auch Fake News natürlich. Die hat man in dem Umfang in den letzten Jahren noch nicht so gesehen. Klar, Fremdenfeindlichkeit gab es schon immer in Japan und so weiter und so fort. Aber in dem Maß und wie gezielt das ist schon, also viele sind schon ziemlich erschrocken darüber.
Ja, hängt ja natürlich auch alles zusammen. Ne? Wir haben in Japan viel, viel schneller ein Wachstum gesehen von Arbeitskräften aus dem Ausland, als man vorher irgendwie durchgerechnet hatte. Ne?
Ja.
Es sind viel mehr jetzt mittlerweile schon, als man vor 10 Jahren noch erwartet hatte. Und klar, dann sind die Randgruppen, die Hassgruppen aus der Politik, sind halt drauf angesprungen, um damit ihre Politik zu machen. Und die Auswirkungen sehen wir halt überall.
Ja, also ganz genau genommen ist es so, Japan erwartet eigentlich einen Ausländeranteil von 10% bis zum Jahr 2070. Das Ding ist, das ist allerdings so gut wie schon erreicht, denn 27 Gemeinden haben diese Marke deutlich überschritten. Ja, und das ist natürlich, oder sagen wir so, es kommt anscheinend ein bisschen überraschend. So, huch, ja. Hier sind ja auf einmal Ausländer. Na, wo kommt denn das jetzt her? Wobei die meisten sind natürlich technische Praktikanten. Das muss man dazu sagen. Die bleiben ja nur eine begrenzte Zeit und hauen dann wieder ab. Das Problem ist eben, dass dadurch sich natürlich typische Narrative gerade bei Rechten wieder breit macht. Und ja, Japan hat sehr viele Rechte. Eben, die nehmen uns die Jobs weg, die machen dieses, die machen jenes und so weiter und so fort. Das kennt man ja kaum, werden die Lebenshaltungskosten höher. Da fällt man dann ganz gerne auf einfache Lösungen rein. Und das ist anscheinend mal wieder die einfachste, die bösen, bösen Ausländer. Wenn man bedenkt, dass aber zum Beispiel Bereiche wie die Pflege extrem Arbeitskräfte sucht, klingt jetzt nicht so danach, als wenn da jetzt auch immer so wenig Jobs wären, weil überall herrscht nun mal ein Arbeitskräftemangel. Aber grundsätzlich ist halt der Ausländer erstmal der böse Point. Wie gesagt, ist nichts Neues, ist nun mal leider so. Dazu kommt, dass eben Japan ja allgemein beliebt ist. Viele Menschen möchten gerne in Japan leben und so weiter und so fort. Und das kommt halt mittlerweile nicht mehr ganz so gut an.
Tja. Ja. Ist Japan verliert so ein kleines bisschen den Anschluss, ne, im Wettrennen, besonders in Asien, wenn es dann halt mit den ganzen anderen Möglichkeiten, wo du hingehen kannst, ne, um zu arbeiten,
es ist aber nicht
viel schlechter aussieht oder sogar besser.
Besser, ja? Tatsächlich besser. Das merkt man vor allen Dingen bei Menschen aus Vietnam, das sind ja die größte Ausländergruppe in Japan, da entscheiden sich tatsächlich immer mehr Leute lieber woanders hinzugehen, weil sie einfach mehr verdienen und eben das Geld auch viel leichter in Vietnam transferieren können, ohne dass sie so einen riesen Verlust haben. Dank der schwachen Jens kommt halt viel, viel weniger an, da ist ja logisch. Es ist aber noch ein anderes gewaltiges Problem und zwar gerät ja die Demokratie weltweit nun mal unter Druck. Das ist statistisch erwiesen. Zum Beispiel ist ja die Forschungsorganisation VDEM oder wie die heißen, die kommen aus Schweden, die machen immer einen Demokratiebericht und haben den jetzt auch für 2025 veröffentlicht und sagen halt eben auch in Japan ist die Demokratie mittlerweile unter Druck. Und gerade die soziale Spaltung, die ist in Japan halt wirklich, also die ist echt heftig. Und es ist halt so, dass die Regierung das blöderweise ein bisschen mittanzt. Also zum Beispiel möchte man ja jetzt wieder dieses Spionagegesetz einführen, also verschärfen oder wie man das sehen will. Das führt allerdings tatsächlich zu Einschränkungen der Freiheit in Japan. Das ist so. Dieses Gesetz, oder es gibt ja seit 2014 ein ähnliches Gesetz, also den Schutz sogenannter besonderer geheimer Informationen. Und das hat sich ziemlich negativ auf die journalistische Arbeit ausgewirkt. Und das neue Gesetz könnte das Ganze noch weiter verschärfen, beziehungsweise wird eigentlich das Ganze noch weiter verschärfen. Und das ist alles andere als gut. Dann gibt es noch das Problem mit dem Spendengeldskandal, denn innerhalb der LDP gibt es ganz viele, die sagen, wir wollen diesen Skandal gar nicht aufarbeiten. Einfach unter den Teppich kehren, die Sache ist dann für uns erledigt. Und es gibt ja noch die Wahlrechtsreform, die gerade von der Regierungskoalition diskutiert wird. Die verschafft tatsächlich der Regierung Vorteile, aber kleinere Parteien werden dadurch massiv benachteiligt. Naja, und dann gibt es noch die ganzen Einschränkungen für Ausländer, die gerade diskutiert werden. Also insgesamt sieht das in Japan auch nicht so toll aus.
Ja, also im Moment, die Regierung nimmt das in Kauf, ne, um halt auf der populistischen Schiene nach Macht und Erfolg zu jagen. Aber sie guckt nicht auf die Rechnung. Und die Rechnung ist gerade, sieht nicht schön aus, die sieht böse aus.
Ja, das ist es tatsächlich und es ist halt leider so. Also Japan erlebt gerade genau das, was wir hier durch die AfD erleben. Das ist einfach leider ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Bei uns ging das ja eigentlich auch los, auf einmal war die Schreihälse da. Dann wurde die Unzufriedenheit größer, die Schreihälse haben es ausgenutzt. Es sind natürlich gerade in Social extrem stark, da kann man ja richtig Schwachsinn verbreiten. Und. So, ja, genau das gleiche, genau das gleiche Playbook läuft gerade in Japan ab.
Wenn du dann weggehst von der Politik und guckst bei der Bevölkerung und du guckst bei den Unternehmen, die merken eigentlich schon, dass die Rechnung echt blöd aussieht und die wollen das gar nicht. Ne? Die Unternehmen, die machen sich natürlich Sorgen. Besonders Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass sie viele Arbeitskräfte haben, die immer wieder vom Ausland herkommen und durchwechseln bei ihnen. Ne?
Ja.
Ich meine, einige können da gar nicht unterleben. Ne? Traditionsunternehmen, die fast 100 Jahre alt sind, die könnten gar nicht arbeiten, wenn die japanische Regierung das System jetzt irgendwie zusammenstutzt, weil sie einfach den Populismus hinterherren wollen.
Ja, das Problem ist ja nicht nur die Politik. Das Problem ist auch das Verhalten der Menschen. Ich meine, wenn du dich halt nicht integrieren kannst, obwohl du es gerne möchtest, weil du eben auf Ablehnung stößt, dann macht das Land auch nicht gerade unbedingt attraktiv und das findet halt leider auch statt. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt natürlich ganz viele Japaner, die ganz anders denken. Die sind Gott sei Dank wirklich in der Mehrheit.
Ja.
Aber diese Trottel gibt es halt leider mittlerweile überall und man muss mal ehrlich sein, warum die Politik da mittanzt, ich glaube, das werde ich nie verstehen. Weil das ist Blödsinn. Die Leute wählen sowieso das Original. Das war schon immer so. Das haben sie auch in Deutschland noch nicht kapiert anscheinend. Und es führt zu nichts. Es führt maximal dazu, dass es den Menschen wirtschaftlich schlechter geht. Weil gerade diese populistischen Parteien, die immer so wahnsinnig toll vor sich hin labern, was sie denn alles ändern werden und so weiter und so fort. Entschuldigung, hohles Geblubber ohne Plan bringt uns auch nicht weiter. So, das Ganze, man liest das Parteiprogramm und denkt sich dann auch, ja, danke, dann könnt ihr doch gleich eigentlich sagen, wir sind die FDP 2.0, nur halt rassistischer. Happy Birthday. Bringt also auch nichts. Gut, in Japan weiß ich jetzt nicht, welche Partei da der FDP gleichkommt.
Aber also, ich meine, die LDP ist doch schon relativ nah dran, oder?
Ja, ist schon relativ, ja, eigentlich schon. Gut, ist halt LDP um einiges radikaler, weil die Sanseito, die ist. Im Prinzip, es gibt keinen Unterschied zur AfD. Es ist genau dasselbe Scheiß in Grün. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Und die labern einen Blödsinn und fordern vor allen Dingen einen Blödsinn und kommen an. Und wir haben natürlich voll den Plan. Ja, Parteiprogramm gelesen. Nein, ihr habt keinen Plan. Das wird nicht funktionieren. Point. Das weiß sogar ein Laie wie ich.
Ja, aber ich frage mich, ob sich dann die ganze Gesellschaft und die ganze alles von Japan, was irgendwie wichtig ist, sich irgendwann mal unabhängig von der Politik so selber entwickelt. Weil wir haben ja auch gesagt, dass die Zahlen von den Ausländern sind so gestiegen, wie keiner es erwartet haben. Die Politik war dir aber die nicht irgendwie begünstigt. Die Politik hat es denen so schwer gemacht wie möglich. Trotzdem hat sich so entwickelt. Ne? Und wer weiß, wie die Gesellschaft sich entwickelt, einfach durch den Druck, den sie bekommt, ne? weil es in die Richtung gehen muss und dann ja im Endeffekt die Politik ignoriert und das ist wie so parallel nebeneinander arbeiten, Politik und Gesellschaft.
Naja, ja, das sowieso. Also die Politik ist, Verdrossenheit ist trotz der Premierministerin immer noch verdammt hoch, das muss man ganz ehrlich sagen. Und die Leute werden auch immer unzufriedener, das ist auch so. Man hofft halt eben immer noch drauf, weil sagt es ja Welpenschutz, hat sie ja jetzt aktuell noch. Solange das, aber ja, wenn das schief geht, und sagen wir ehrlich, es wird schief gehen, das ist Politik in Japan, werden die Umfragewerte runterfallen und dann, weiß nicht, also ob sie nicht dann auch zurücktritt, ist gut, natürlich fraglich für die Zukunft, aber unwahrscheinlich ist es nicht, das kennen wir ja alle schon. ich weiß nicht, also es wird sich definitiv nicht synchron entwickeln, das auf gar keinen Fall. Es wird schärfer, gerade online wird es schärfer und das kann man wirklich sehr gut mit ansehen. Auch dank KI natürlich. wie sich's entwickelt, ist nachher halt fraglich. Also ich hoffe, es wird nicht ganz so nervig wie hier zumindest, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jeden Tag darüber schreiben zu müssen.
Ich meine, wir haben schon eine ganze Menge Sachen gesehen, die sich auch zu einer positiven Sache entwickeln, einfach weil sie müssen, ne, durch Druck, durch Zwang, ne. Zum Beispiel, wir hatten ja sehr viele Jahre lang dieses Problem, dass lauter Arbeitskräfte belästigt wurden durch die Kunden, ne? Im Einzelhandel und überall. Und so langsam aber sicher musste die Regierung da vorgeben. Es ging von Empfehlungen jetzt zu Pflichten. Und sie fangen auch jetzt einfach an, die Löcher noch zu schließen, die da waren. Denn es hat zum Beispiel nicht gegolten bei Pflegekräften, bei Leuten, die bei anderen zu Hause dann kommen, um dort arbeiten. Und wenn halt der alte Mann sie die ganze Zeit beschimpft und mit Zeugs beschmeißt aus dem Hausrat, dann hatte sie keinen Schutz. Also nichts Verpflichtendes. Jetzt muss es verpflichtend gemacht werden. Sie können halt nicht mehr anders. Der Zwang ist einfach zu groß.
Ja, Gott sei Dank. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist wahnsinnig wichtig, dass das endlich passiert. Und der richtige Schritt?
Ja.
Schlicht und ergreifend.
Ich frage mich, ich möchte mal echt mal mit irgendeinem Sozialprofessor aus Japan damit reden, ob es da so ein Muster gibt, das man erkennen kann, weißt du? Ab wann der Druck so schlimm ist, dass es nicht anders geht, als dass die richtige Richtung eingeschlagen werden muss.
Wenn sich die Gewerkschaften anfangen zu beschweren und dann der Wirtschaftsverband kommt, ab da wird dann eigentlich tatsächlich das Ganze dann mal ernst genommen, mal vorsichtig gesagt.
Du meinst ja, also die überhaupt irgendwo Macht hätten, wenn die mal was sagen?
Aha, genau. Und natürlich, je nachdem, wie auch die Medien das aufgreifen, das kommt ja auch noch dazu.
Ich weiß nicht so gar nicht, weil wir reden ja relativ oft über den Keidanren, über den großen Wirtschaftsverband. Ja, der sich relativ oft und recht früh über Sachen beschwert, die im Argen sind. Aber das heißt, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass dann sofort innerhalb von einem Jahr eine Lösung dazu kommt.
Nein, das kommt tatsächlich dann, wenn die sich beschweren, wird das Ganze in Umfragen aufgearbeitet. Und wenn die Bevölkerung dann irgendwann so einen Siedepunkt erreicht hat, da geht's dann los.
Der Siedepunkt, ja. Irgendwo ist er auf jeden Fall jetzt schon erreicht bei einigen Sachen.
Definitiv.
Ja.
So, wollen wir mal zum Tourismus kommen, würde ich mal vorschlagen, denn da gibt es nämlich auch ein paar lustige Sachen, ehrlich gesagt. Also zum einen mal, Leute, wenn ihr nach Japan reist, nehmt mal bitte eure Sachen wieder mit, denn Japan wird überschwemmt mit Millionen von Pfundsachen. Und jetzt mal ernsthaft, da haben selbst die Funkbüros mittlerweile ganz böse Probleme. Und wir reden jetzt hier nicht von zurückgelassenen Koffern, sondern vor allen Dingen von Smartphones und kabellosen Kopfhörern. Die werden nämlich ganz extrem viel zurückgelassen. Insgesamt ist es so, 2025 lag die Zahl Ende November, also die Zahl der verlorenen Gegenstände, bei 39,06 Millionen. Problem ist, dadurch steigt natürlich Verwaltungsaufwand, Lageraufwand und der Aufwand für die Rückgabe. Besonders übrigens in Regionen so wie Kyoto, da verlieren anscheinend die Touristen wahnsinnig gerne etwas. Naja, und so insgesamt ist es halt so, dass man jetzt sagt, Leute, passt bitte ein bisschen auf, das wäre ganz nett, wir ersticken hier langsam. Man hofft auch mittlerweile, dass KI dabei hilft. Ob es halt funktioniert, ist fraglich, weil, mehr Touristen bedeutet halt auch, da wird das noch ein bisschen mehr werden.
Zumindest kann man damit eine Menge Weihnachtsbäume schmücken.
Du, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich fand diese Aktion auch sehr, sehr lustig, dass sie dann den Weihnachtsbaum mit Pfundsachen geschmuckt haben letztes Jahr in Japan.
Das war dieses Jahr, ne?
Ja, du, ich sag dir.
Ja, wir sind schon im nächsten.
Ich wünschte mir fast, dass Japan viel, viel fieser wäre bei sowas. Na klar, es geht gesetzlich nicht und auch vom Anstand nicht, dass du einfach die Sachen, die Leute vergessen, dann sofort mal umfunktionierst und weiterverkaufst. Aber fast wünscht sie es mir, weißt du? Jedes einzelne verdammte Smartphone, das liegen gelassen wird, sofort alles löschen, auf Standard setzen und verbraucht verkaufen. Dann, um gegen den verdammten Elektromüll anzukämpfen. Es ist scheiß drauf. Du hast vergessen, du hast verloren, Pech gehabt.
Ja, bei Koffern passiert das ja mittlerweile.
Ja, bei Koffern ja. Aber bei vielen anderen Sachen geht's nicht. Und es macht einen Aufwand. Das ist
wow. Ja, vor allem, weil sie es halt ja versuchen zurückzugeben.
Ja.
Und dann halt gucken, ob sie nicht irgendwo den werten Menschen finden und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich sau viel Arbeit. Ich bin halt heute mal klar, verkaufen wir ganz Kram, sondern wer es verloren hat, hat Pech gehabt. Ich meine, gerade Touristen, also ausländische Touristen, werden wohl nicht nochmal da auftauchen und sich das abholen, wenn maximal vielleicht ein paar Jahre später.
Ich meine, Handys können eine ganze Menge wert sein, ne? Mhm. Heutzutage. Das könnte schon tausender Handy sein, ne? 1000-Euro-Handy, aber trotzdem fliegst du nicht nochmal nach Japan zurück.
Ja, ja, oder man macht einfach einen kostenpflichtigen Versandservice. Ich kenne das. Ach, gibt's schon. Ah, okay, weil ich kenne das hier in Deutschland manchmal, das Hotels, weil man kann ja immer was vergessen. Das ist mal die Lesebrille oder das Anschlusskabel und dann wirst du meistens kontaktiert und dann fragen sie, hey, für den Versandkosten sollen wir ihnen das zuschicken?
Ja.
Und bei einem Handy kann man ja eigentlich recht schnell herausfinden, wem es gehört.
Mein Versandkosten plus Gebühr. Für dein Handy kannst du schon mal 50 Euro hinblechen dafür, dass du es wieder bekommst, ne?
Ja, aber beim 1000-Euro-Gerät lohnt sich's ja dann auch.
Ja, ja,
gut. Also das hätte ich schon ganz gerne wieder, wenn ich eins verlieren würde.
Es gibt noch einen anderen Trend übrigens, denn tatsächlich ist es so, dank der steigenden Besucherzahlen werden Babysitterdienste in Fremdsprachen in Japan immer beliebter. Denn viele Touristen geben gerne ihre Kinder ab, damit sie halt in Ruhe ihren Urlaub genießen können.
Okay.
Warum nimmt man dann die Kinder mit?
Weil man keinen Babysitter hat.
Ah, aber in Japan sollen sie es dann übernehmen. Auch schön.
Ja, im Reiseland findest du einen Anbieter mittlerweile. Allerdings ist es nicht nur so eine klassische Betreuung, wie man das so kennt. Nee, tatsächlich bieten die ganz, ganz viele Programme mit kreativen und kulturellen Aktivitäten für die Kinder an. Ich finde das schon gar nicht so schlecht tatsächlich, weil, ich sag mal, nur den Eltern hinterher dackeln, das könnte auf Dauer ein bisschen langweilig werden.
Das finde ich ja schon wieder was anderes. Also ich habe jetzt eher so gedacht, dass das wie so auf weiß ich nicht, Malediven-Service ist, dann werden die Kinder irgendwo am Swimmingpool abgegeben, da gibt es ein bisschen Musik und so ein Kilo Eiscreme und das war's dann für die Unterhaltungstechnik.
Nee.
Aber wenn die das so im Prinzip als kleine Reisetouren vermarkten, nur als kleine kulturelle Touren. Das ist ja natürlich wieder sehr clever.
Also zum Beispiel gibt es da so Sachen neben dieser berühmten Hotelbetreuung, so Spaziergänge, Besuchen in japanischen Kindergärten, Zen-Meditation in Tempeln und so weiter und so weiter. Und das wird halt mittlerweile immer beliebter, weil man halt eben den Kindern so auch einen besonderen Urlaub bieten kann, den man halt eben als Erwachsener, ja, ich sag mal, wenn man dann jetzt schon mal in Japan ist, möchte man ja vielleicht auch selbst mal einen Urlaub ein bisschen machen. Und da ist dann immer so dieses, ich würde gern dahin, aber Kind will dahin, ist das vielleicht gar nicht so schlechte Idee, vor allem, weil es auch gar nicht mal so teuer ist. Also die Preise beginnen so ab 313 Euro für 3 Stunden. Nicht teuer, okay. Aber es wird immer beliebter. Ich persönlich finde es eine gute Idee.
Ja, ich meine, da hat sofort jemand eine Marktlücke gefunden.
Wollte ich gerade sagen, lustig ist. So entstehen neue Branchen.
Ja.
Ja, vor allen Dingen erhofft man sich natürlich auch, dass so die Touristen mehr Konsum betreiben. Also sprich, ohne Kinder einkaufen ist natürlich immer bekanntlich ein bisschen angenehmer. Vor allem verzichten Familien in Japan mit Kleinkindern sehr oft auf Restaurantbesuche oder kulturelle Angebote, weil man nicht stören möchte. Ich meine, ich finde es gut, dass sie es nicht möchten, aber ja, ist natürlich auch ein bisschen blöd für die Restaurants und so weiter, weil das ist natürlich eine große Kundengruppe.
Ja, aber ich, also ganz grundsätzlich finde ich das Konzept eigentlich ziemlich nice und ich sag mal, wenn gewisse Regionen clever sind, kann man das vielleicht natürlich auch touristentechnisch gut vermarkten, dass man vielleicht den Touristenstrom auch in andere Richtungen lenken könnte. Nur so eine Vermutung.
Ja, der lenkt sich ja gerade von selbst in andere Richtungen. Also es ist ja tatsächlich so, dass die Touristen in Japan mittlerweile ein bisschen umschwenken. Also nicht mehr so auf diesen Konsumterror, sondern eher so auf kulturelle Angebote. Also spezielle kulturelle Angebote, nicht dieses Massentempelrennen und so weiter. Das wird immer beliebter tatsächlich, auch ein bisschen fernab von den typischen Touristen-Hotspots, weil, ja gut, die sind sowieso überrannt. Allgemein wird das mit dem Tourismus aber im nächsten Jahr spannend, denn die Entwicklung mit China wird bestimmt sehr interessant.
Immer noch ist es da wirklich angespannt, ne? Es sind ja immer noch Reisewarnungen.
Ja, dezent ausgedrückt, ja.
Ja.
Also es wird mittlerweile bemerkt, sagen wir es mal so rum. Naja, ist halt immer so eine Sache für sich. Aber es gibt natürlich wie üblich auch Nachteile. Gerade in Osaka ist es nämlich tatsächlich so, da gibt es ja dieses sogenannte Minpaku-Sonderzonen-Gesetz, das heißt Ferienunterkünfte. Und das kennt man übrigens tatsächlich auch aus Deutschland, dass dann auf einmal Mieter gekündigt werden, weil man eben die Wohnung in eine Ferienwohnung umwandeln möchte. Auch in Japan gibt es Gesetze dagegen, aber Ja, ich sag mal, es gibt Möglichkeiten, Mieter doch rauszuekeln. Und das ist in Osaka mittlerweile ein Volkssport geworden anscheinend, oder beziehungsweise ein sehr beliebter Sport bei Vermietern, denn immer mehr Mieter werden aus den Wohnungen gedrängt, damit die halt eben zu Minpakos werden können. Denn Osaka ist wahnsinnig beliebt bei Touristen.
Mann, wir hatten aber doch öfters darüber berichtet, dass Osaka da so richtig der Vorreiter ist dabei, den Leuten das so ein bisschen die Wasser abzugraben, ne? Also das zu verbieten.
Osaka will eigentlich keine Anträge für neue Minpakos annehmen. Das Ganze ist jetzt aber erstmal noch im laufenden Prozess. Bis dato wird natürlich gemacht und gemacht. Jetzt kommt der kleine Funfact. Tatsächlich sind die meisten, die das machen, also die Mieter rausekeln in Anführungsstrichen, ausländische Investoren.
Aha.
Dasselbe Übel wie überall. Also ich denke mal, in Deutschland kennt man das ja vor allem, das Problem mit Airbnbs, ne? Mhm. Da werden die Leute auch gerne rausgeekelt, weil das natürlich vor allem in Großstädten viel rentabler ist, als Ferienwohnungen durchzubuttern. Ja. Osaka, wie gesagt, versucht es ja, aber ich denke, es ist ein sehr schwieriger, schmaler Grat, das balanciert irgendwie zu nutzen. Es bringt nichts, das komplett zu verbieten, aber man muss da mit den Auflagen dann halt aber auch irgendwie durchgreifen können. Also ich kann verstehen, dass das nicht ganz einfach ist.
Nee, aber es muss trotzdem was passieren, weil wenn die ganze Stadt nachher ein einziges Minpako wird, dann wird es auch nicht mehr so witzig.
Nee, das
ja.
ist nicht. Und die Wohnsituation in Osaka ist sowieso schon verdammt schwierig, weil die Stadt ist schweineteuer.
Also historisch gesehen gibt es da so viele Beispiele, wo Urlaubsziele wirklich so untergraben wurden von ausländischen Investoren. Wenn man dann so Sachen wie Hawaii nimmt oder Puerto Rico, da ist es ja ganz schlimm gewesen. Da kann man die letzten 50 Jahre sich angucken und dann weiß man ganz genau, was man unbedingt verhindern muss.
Richtig.
Ich hoffe, dass Osaka da hinterherkommt. Ja.
Also sie wollen, wie gesagt, durchgreifen. Es ist ja alles schon beschlossen. Die Frage ist ja, wann es gemacht wird. Ich hoffe sehr, sehr schnell, wenn ich ehrlich bin, weil so kann das nicht weitergehen. Also mittlerweile sind ja schon ganze Viertel eigentlich nur noch eine einzige Ferienwohnung. Und die Beschwerden nehmen ja auch immer weiter zu, weil blöderweise können sich manche Touristen halt leider nicht benehmen.
Ja, du, weil wir es vorhin von einer Marktlücke haben. Die andere Marktlücke war noch lustig. Die hier ist überhaupt nicht spaßig.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Was wiederum interessant ist, ist, dass Tempel und Schreine in Japan technisch aufrüsten, um eben mit der hohen Zahl ausländischer Touristen klarzukommen. Deswegen werden halt immer mehr Sicherheitsroboter und so weiter eingesetzt. Das heißt, wenn ihr mal schafft, in so einen Tempel reinzugehen, wundert euch nicht, wenn euch da ein Roboter entgegenrollt, um halt eben die Besucher vernünftig zu führen, aufzupassen, dass eben der Tempel nicht beschädigt wird und so weiter und so fort. Und das machen mittlerweile immer mehr Tempel.
Sorry, aber das ist sowas von japanisch, weißt du?
Gerne.
Die Tradition direkt mit dem Roboter schützen.
Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, weil irgendwas muss passieren. Und ich meine, es ist ja so, dass viele Tempel mittlerweile auch andere Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Eintrittsgebühren erheben und, eben einfach, weil es zu viel ist. Und gerade wo viele Touristen sind, ist nun mal viel Müll, das bleibt leider nicht aus. Beschädigungen bleiben leider auch nicht aus und vor allen Dingen gilt es ja auch, dass die, religiöse Blaselsblub gewahrt wird. Und das ist halt wahnsinnig schwierig natürlich für eine Handvoll Mönche, wenn überhaupt welche da sind. Und ich meine, gut, warum denn nicht einfach einen Roboter einsetzen? Ich würde natürlich noch eine Stange mit Stromschlägen einbauen oder so, damit dann halt auch der Tourist wirklich spurt, aber wir wollen ja mal nicht zu viel verlangen, ne? So, kommen wir zur KI. Da gibt es nämlich auch einiges. Also zum einen hat jetzt die japanische Wettbewerbsbehörde angekündigt, man wird jetzt KI-Anbieter mal wegen Urheberrechtsverstößen untersuchen.
Uhu.
Denn sehr, sehr viele Verlage beschweren sich darüber, dass die Firmen, also OpenAI oder AI, ChatGPT, Perplexity oder wie die heißen, Google, Microsoft und so weiter, einfach Inhalte wie die Weltmeister klauen, umverarbeiten und dann ausspucken und so eben den Verlagen Klicks klauen. Ich meine, seien wir ehrlich, das erleben wir ja leider selbst am laufenden Meter mittlerweile. Das Schlimme daran ist aber auch, dass sie sie gerne falsch wiedergeben. Das passiert also wahnsinnig gerne. Das habe ich leider ja auch schon ein paar Mal selbst erleben dürfen. Kannst du echt nur Kopfschütteln. Und es gibt halt meistens gar keine Lizenzvereinbarung, weil diese Unternehmen meinen, naja, das ist halt das Web, das ist alles frei, also nehmen wir das einfach zum Lernen unserer KI-Modelle. So, finden die Nachrichtenseiten natürlich gar nicht lustig. Dementsprechend haben ja auch einige mittlerweile an Perplexity eine Beschwerde geschrieben. Die wurde auch gesagt, ja, wir verstehen das Problem, aber danach ging es nicht mehr weiter im Brief. Es ist halt so, dass Japan tatsächlich das japanische Antimonopolgesetz ja hat. Und dort gibt es spezielle Artikel, die halt eben eine Untersuchung, eine vernünftige Untersuchung zulassen. Und das ist halt eben dieser Missbrauch einer überlegenen Verhandlungsposition. Sagen wir mal ehrlich, speziell Google hat diese Position definitiv. Und deswegen will man da jetzt gucken, dass da jetzt mal wirklich Stoppschild hingeknallt wird, weil so kann es nicht weitergehen. Also sprich, dass man diese Firmen zwingt, eben mit Verlagen Verträge abzuschließen. Wohlgemerkt, das hilft nur großen Verlagen, weil mit kleinen wird in der Regel nicht gesprochen. Also jetzt Beispiel bei uns, wir würden das gar nicht merken, weil mit uns würde kein Schwein reden. Aber zumindest passiert da endlich mal was, weil so kann es nicht weitergehen.
Ja.
Das ist einfach krass. Und gerade japanische Verlage arbeiten in einem extremen Ungleichgewicht, denn in Japan konzentriert man sich stark auf ganz, ganz wenige Plattformen, um die News zu verteilen. Also zum Beispiel Google oder Microsoft oder Line, Yahoo oder wie die alle heißen. Und die setzen natürlich alle mittlerweile auf KI, weil das ist ja der heiße Scheiß. Und das ist natürlich extrem scheiße.
Ja, also die ganze KI-Industrie ist ein einziges Wettrennen. Solange die großen Firmen sich was in den Rachen stopfen können, werden sie weiter sich was in den Rachen stopfen. Das Einzige, was die japanische Regierung tun kann, ist sofort Gesetze und Strafen.
Ja.
Bumm,
ja.
Sofort rein, sonst kannst du da gar nichts erwarten und gar nichts erreichen.
Es muss auch was gemacht werden. Es gibt nämlich noch einen ganz anderen besorgniserregenden Trend. Der ist gerade auf X-Twitter. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Da ist ja die KI Grok. Und diese KI erlaubt mittlerweile, Nacktbilder zu produzieren von eben Bildern, die die Menschen da veröffentlichen. Und das trifft gerade die Cosplay-Szene in Japan ganz extrem. Denn da werden um die Wette gerade Nacktbilder erstellt. Bexel sagt es vorhin, auch die kaiserliche Familie hat es getroffen.
Also ich weiß jetzt, ich habe das Bild offensichtlich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass dort Journalisten in dem Bereich das erwähnt haben, dass Leute das wohl versucht haben, mit dieser KI zu erstellen. Also hier, Grok, mach so ein Bild. Ist natürlich die Frage, ob die Leute einfach nur saumäßig dumm sind und nicht wissen, wer auf diesen Bildern zu sehen ist. Aber es ist ja auch nicht nur, sagen wir mal, als Cosplayer und für die kaiserliche Familie, es sind auch Kinder mittlerweile betroffen. Was übrigens der Grund ist, wieso der Mediatab von Grok seit einer Weile nicht mehr öffentlich zu sehen ist, aus irgendwelchen Gründen. Ich frage mich mal, warum. Aber grundsätzlich, dieses KI-Ding ist eher problematisch. Es geht ja nicht nur darum, dass man da offensichtlich sexuelle Übergriffe hat, die zumindest aus deutscher Sicht rechtlich betrachtet überhaupt nicht verfolgt werden können, weil wie ordnet man das jetzt ein? Da gibt es halt keine Präzedenzfälle und in Japan ist das Thema KI, Bilderbearbeitung in dem Kontext auch noch in den Kinderschuhen.
Ja, höchstens in Südkorea wird es teuer. Ne?
Ja, ja, also es gibt Gesetze noch nicht, aber es gibt schon zumindest einige Fälle, wo das zum Thema war. In Südkorea gibt es ja mittlerweile ein Gesetz, die das verbietet. Das verbietet. Die Ursache von diesem Bildbearbeitung-Ding ist aber eigentlich, dass auf Twitter/X zurzeit es möglich ist, einfach jedes Bild ungefragt zu bearbeiten. Also man kann das Bild nehmen und lässt das einfach bearbeiten und kann es neu uploaden. Also das Urheberrecht ist nicht mehr vorhanden, das Persönlichkeitsrecht auch nicht mehr. Also jeder kann mit deinen Bildern machen, was er will.
Ja, und dementsprechend sieht man unter vielen Tweets, übrigens auch hier natürlich in Deutschland, muss man leider ganz ehrlich sagen, immer Leute, die dann stellt sie halt eben in was weiß ich was hin und das auch auf ekligste Art und Weise und Grok führt das halt einfach aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Musk tut gerade sehr viel dafür, dass X in sehr vielen Ländern wahrscheinlich bald verboten wird oder er zumindest Megastrafen zahlen muss, weil das ist unter aller Sau, was da stattfindet und das geht gar nicht.
Es ist wirklich selten dämlich. Ja. Logischerweise, ne? Seitdem es diese KI-Bilder und Generationen gibt, haben die Leute irgendwelchen Schweinkram mit damit hergestellt. Aber das war generell für irgendwelche technisch versierten Leute vorbehalten. Das war so ein ganz kleiner Teil. Ne? Es ging nur bei verstippten Maschinen oder du musstest das offline machen und dein eigenes Ding dir selber antrainieren. Aber jetzt der Faktor, der problematisch ist, wenn es auf einer so großen Plattform, so öffentlich für jedermann machbar ist, dann ist es einfach jenseits von verantwortungslos.
Ja, also ich will mal ganz kurz korrigieren. Die großen Anbieter, also jetzt ChatGPT oder Google mit seinen Gemini und Microsoft hat ChatGPT, wenn ich mich gerade nicht irre, da konntest du solche Bilder nicht generieren. Bei kleineren ging es aber schon immer. Ja. Also das ist tatsächlich leider einfacher, als man denkt. Es war ganz zu Anfang mal so spezialisiert, wie du gerade meintest. Ja. Wurde aber dann immer leichter. Und ja, das Problem ist halt eben diese Größe der Plattform. Und man muss auch ehrlich sein, GOG ist extrem leistungsstark. Das geht einfach gar nicht. Also nee, das ist absolut ekelhaft. Und dass sich dann da Accounts hinstellen und das tatsächlich auch mit Kindern machen, das schlägt den Fass wirklich den absoluten Boden aus. Und da gehört eigentlich ja sofort eine Sperre hin. Also es kursierte jetzt heute, da hat sich eine Cosplayerin bei X beschwert, dass das halt eben nicht geht, weil sie wurde halt nackt dargestellt. Und da kam dann zurück, ja, das verstößt aber nicht gegen unsere Richtlinien.
Genau. Weil theoretisch hat man ja zugestimmt irgendwie in irgendeiner Form, beziehungsweise man muss es abschalten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Man muss es abschalten.
Aber es ist, geht ja trotzdem nicht so, weil was wie gesagt der Unterschied zu dem bisherigen Erstellen von Bildern war oder halt auch Videos, da gab es halt auch spezielle Anbieter, deren Namen ich jetzt nicht kenne und auch nicht kennen will unbedingt, die darauf spezialisiert waren. Es ist eine Sache von wenigen Minuten. Also du klickst das Bild an und zack, ist es im Internet. Es ist nicht auf irgendwelchen Pornoseiten, es ist nicht irgendwo in irgendwelchen E-Mails oder WhatsApp-Chats versteckt. Es ist sofort für alle sichtbar.
Ja, dazu kommt
noch eine Sache. Und du kannst es nicht löschen, weil es ist ja nicht mehr dein Foto in dem Moment. Richtig. Und was machst du denn da?
Noch eine andere Sache, die das Ganze noch sehr verschlimmert. Google indiziert mittlerweile Tweets immer schneller. Und dann findet man das logischerweise bei Google und dann Postmahlzeit. Weil da kannst du tausendmal Leuten erklären, ja, nee, das ist KI, da kann ich nichts machen. Ja, toll, der Ruf ist trotzdem völlig im Arsch.
Ja, also wie gesagt, man muss sich ja nur die Situation in Südkorea angucken. Das hat vor allem bei Schülerinnen regelrecht Existenzen und das Leben zerstört. Also nicht umsonst haben die dann doch recht schnell ein Gesetz dafür erlassen, weil das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das für Auswirkungen für manche Menschen haben kann.
Ja, das interessiert viele halt leider auch gar nicht. Ich meine, die wollen einfach, ich weiß gar nicht, ihre Geilheit, ich verstehe es selber nicht. Ja, es ist halt einfach ein absoluter Schwachsinn. Es muss eigentlich sofort verboten werden. Und eigentlich müsste man mittlerweile X wirklich aus dem Netz pellen, genau dafür. Also ich verstehe nicht, dass sowas, dass da keiner in der Firma mal gesagt hat, das geht nicht. Oder Musk war zu besoffen oder unter Drogen, dass er gesagt hat, machen wir trotzdem.
Ach, das geht nur so lange gut, bis irgendjemand dann KI-Bilder verbreitet von Elon Musk mit kleinen Pipi und weiß ich nicht was. Ja, mal sehen, wie lange es dauert.
Hat er sogar schon selbst gemacht.
Ach, hat er tatsächlich? Naja gut, normalerweise, wenn man ihn ja selbst bloßstellt, dann verschwinden ja gewisse Futures sehr, sehr schnell, ne? Also, wenn man ihn so an der richtigen Stelle trifft, löst sich das Problem
meistens. Die Argumentation
meistens
gerade ist so, wir haben ja in Europa diese Altersverifikation, die da erstmal vorgeknallt wird. Problem ist, sie funktioniert halt nicht immer. Und ganz toll. Also
das gibt ja trotzdem keinen das Recht dazu. Ich finde ja auch dieses Argument sehr erschreckend. So, ja, du hast das Bild doch selbst ins Netz gestellt. Ja, na und? Das ist doch keine Entschuldigung irgendwie.
Das Schlimme ist ja auch die Einstellung. Also man findet ja in den Datenschutzeinstellungen von X die Einstellungsmöglichkeit, dass GOG Sachen von dir nicht verwenden darf. Die greift da nicht richtig.
Genau, weil du das Bild ja im Prinzip direkt als Nutzer runterziehst und direkt über das System aber dann gleichzeitig bearbeitest und der spuckt das gleich wieder aus. Also
richtig.
Außerdem
sieht man daran noch was, denn viele Frauen beschweren sich ja momentan darüber, was verständlich ist. Und die Kommentare teilweise, da schlägst du mit dem Kopf einfach nur auf die Tischplatte. Ja, dann darfst du nichts veröffentlichen, bist du halt selber schuld und so weiter und so fort. Da denkst du auch nur, Leute, sag mal, euch geht's doch auch echt allen zu gut mittlerweile.
Du, das ist ein altes Problem. Und tatsächlich,
leider.
Es würde nichts schaden, wenn man diesen ganzen Funktionen der KI ausmerzt. Das Internet ist so groß, hat so ein Riesenangebot an Schweinskram. Du findest immer was. Du brauchst diesen Scheiß definitiv nicht.
Das Internet besteht zu 80% garantiert aus Pornografie. Also von daher,
das ist schon
immer so und da wird sich auch nicht ändern.
Ja, aber jetzt, Mats hat recht, das ist ein Problem, das ist so alt wie die Menschheit wahrscheinlich selbst oder seitdem es Fotos gibt. Ich meine, früher hat man dann halt irgendwie Bilder von irgendwelchen Promi-Damen ausgeschnitten und auf irgendwelche Playboy-Poster geklebt.
Ja,
heute ist es KI, macht's besser? Nein, ist es immer noch eklig?
Definitiv nicht. Und die Reaktionen darauf gab es auch schon immer. Das ist klar, es gibt immer wieder gerade Männer, die wirklich tierischen an der Waffel haben. Trotz allem, also dagegen muss dringend was getan werden und ich hoffe, da passiert ganz, ganz schnell was. Das darf auf keinen Fall. Deswegen, liebe Leute, passt auf, was ihr gerade auf X hochladet, falls ihr bei X seid. Das ist gerade alles andere als gut. So, weil wir gerade ein bisschen so bei Computer und Co. sind, Was ist euer, nein, ich frage jetzt nicht, was euer Passwort ist, weil das wollen wir gar nicht wissen. Aber in Japan hat man sich so gerne mit Passwortsicherheit und langen Passwörtern, weil die muss man sich ja merken. Und Passwortmanager sind auch so eine Sache für sich. Naja, dementsprechend waren 2025 die meistgenutzten Passwörter in Japan Admin und 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dass wow. Die Menschen auch einfach wirklich Lieder zulernen. Also ich meine, das ist genauso in Deutschland. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5 ABC ja. Sind anscheinend immer noch die häufigst genutzten Passwörter. Und ich frage mich,
wenn man es ein bisschen sicherer Film. Haben will, übrigens schreibt man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ja. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Film, der das mal in Kakao gezogen hat. Aus den 80ern. Ja, Spaceballs. Spaceballs haben sich die Leute drüber lustig gemacht, dass der verdammte Kombination an dem Safe 1, 2, 3, 4, 5 war. Die Leute haben nichts dazugelernt in 40 Jahren. Ich krieg einen Hals, sage ich euch.
Und das Schlimme daran ist, diese einfachen Passwörter sind selbst bei Generationen, die ja nur als digital besonders erfahren gilt, auch wahnsinnig beliebt. Also, Achso, und es gibt da noch eine Sache. Fremia 1, 2, 3. Taucht auch im Ranking auf und das ist tatsächlich ein beliebtes Passwort, was häufig in einer IT-Umgebung als vorübergehenden Zugang verwendet worden ist. Denkt man sich also, ach Leute, bitte, das ist so, nein.
Ja, besonders, also für alle Leute, die jetzt sich fragen, was ist ein gutes Passwort, tatsächlich ist das einfacher, als man denken könnte. Ne? Wichtig ist, dass das Passwort lang ist. Es kann etwas Simples, Einfaches zu merken sein, solange es lang ist. Und am besten noch ein paar Zahlen und Dings, Sonderzeichen drin haben. Ne?
Ja, das Problem ist leider, da benutzen dann auch, also viele große Online-Plattformen verlangen ja groß Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbole in einem Passwort.
Ja.
So, und das macht die Sache auch nicht besser, denn jetzt kommt es laut, wie heißen sie, der staatlichen Sicherheitsagentur Information Technology Promotion Agency, also EPA, würden dann so Passwörter benutzt wie 123, Passwort 123 Ausrufe. Bezeichnen oder ABCDEF 1, 2, 3 und das war's dann.
Ich sag immer einmal kräftig zwei, dreimal mit dem Kopf auf die Tastatur schlagen und dann hat man meistens schon ein ziemlich sicheres Passwort.
Richtig, und dementsprechend empfiehlt die EPA auch Leute, nutzt gefälligst einen verdammten Passwortmanager. Es gibt ja bei haufenweisen Sachen einen eingebauten, also Chrome, was weiß ich. Und wenn man eben nicht unbedingt gerade den Anbietern vertrauen möchte, was verständlich ist, dann benutzt so ein Blödsinn wie, was heißt Blödsinn, benutzt sowas wie KeePass oder so. Das Ding ist auch super, also ich benutze das zum Beispiel. Absolut empfehlenswert. Und noch ein Tipp, schmeißt einfach Chrome weg.
Aber wenn ihr es euch merken wollt, dann könnt ihr auch einfach einen Satz nehmen. Das funktioniert das sehr auch, gut. Ja. Wenn du zum Beispiel einen Satz nimmst, ich habe zu 100% kein Alkohol getrunken an Silvester, das ist so ein langer Satz, das Passwort ist nicht zu knacken. Und du hast 100% damit Zahlen und ein Sonderzeichen drin und du kannst natürlich einen Buchstaben noch groß machen, bumm, niemand knackt dieses Ding. Ne? Es gibt Webseiten, wo man nachgucken kann, wie sicher sein Passwort ist. Und einfach, solange es ein halbwegs langer Satz ist, den kann sich jede Sau merken.
Ja, das, definitiv. Bumm. Aber es ist trotzdem so, ach Leute, man ernsthaft jetzt.
Ja, es ist schon erstaunlich. Ich meine, wie lange gibt es Computer mit Passwortfunktionen? Und seitdem hat sich gefühlt an der Passwortqualität im Durchschnitt nichts geändert.
Ja, manche Sachen sind wirklich seltsam. Ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung, was die Leute da, naja.
Es wäre eigentlich mal interessant, wenn das mal jemand irgendwie wissenschaftlich erforscht. Das wäre mal eine Idee für den Anti-Nobelpreis für Japan. Findet mal raus, warum Leute nicht in der Lage sind, anständige Passwörter zu erstellen.
Datenschutz und Japan, das sind so zwei verschiedene Sachen, wenn wir ehrlich sind. So, aber weil wir gerade dabei sind, kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Denn in Japan sind ja japanische Restaurants in den letzten Jahren wirklich aus dem Boden geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, die sind weltweit gewachsen wie nichts Böses. Und tatsächlich sind die Anzahl der gesamten japanischen Restaurants im Ausland 2025 das erste Mal gesunken.
Okay, ist der Sättigungspunkt erreicht?
Anscheinend ja, denn jetzt gibt es nur noch 181.000 weltweit. Ein sehr stark ist der Rückgang übrigens in China. Das haut auch ganz, ganz böse in die Statistik rein. Wie kommt's nur? Es gibt allerdings auch so Mexiko oder so weiter, auch in den USA, da spritzen die Dinger immer noch ganz schön stark aus dem Boden, aber die können das Ganze in China halt nicht abfedern. man muss dazu sagen, im Prinzip wäre es eigentlich eine unwichtige Statistik, aber das Landwirtschaftsministerium nimmt eben genau diese Anzahl auch als Indikator, wie gut eigentlich der Export von Landwirtschaftsprodukten funktionieren würde.
Ja, die vielen Restaurants im Ausland waren ja auch mal mit der Cool Japan-Kampagne zusammengehangen, ne?
Ja.
Und deswegen, das ist tatsächlich, da sind sie ein kleines bisschen stolz drauf gewesen, dass das zumindest funktioniert hat, ne? Mit dem japanischen Essen in der Welt beliebt machen.
Ja, ja, und, ist auch nicht weiter schwer.
Ja. Und
seien wir ehrlich, es ist wahnsinnig beliebt, aber man muss auch ganz ehrlich sein, es gibt sehr, sehr viele Produkte, die man auch in deutschen Online-Shops erwerben kann, die halt nicht aus Japan stammen, sondern wo man lieber zweimal hingucken sollte, weil sehr, sehr viel stammt aus China, sehr, sehr viel stammt aus Südkorea, wobei Südkorea geht noch, aber China, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, ich bin da ein bisschen skeptisch manchmal. Das Ding ist halt vor allen Dingen, dass man das jetzt als Warnsignal halt eben für Japans Exportstrategie sieht, denn man möchte ja den Exportwert landwirtschaftlicher Produkte bis 2030 auf 10 Billionen Yen, also 58 Milliarden Euro so circa, steigern. Mhm. Und da macht man sich natürlich jetzt ganz schön Sorgen.
Ich hätte tatsächlich nochmal eine Frage so eingeworfen. Was gilt denn eigentlich alles als japanisches Restaurant? Also reicht es komplett nur aus, wenn das irgendwie japanisches Essen anbietet, oder muss das zum Beispiel auch von Japanern geführt werden? Das würde mich mal interessieren.
Das kann ich dir ehrlich gesagt selber nicht sagen, weil dieses Kriterium, da muss ich passen, das habe ich leider nicht rausgefunden.
Ja, ist ja auch okay, ich habe mir bloß nur die Frage gerade gestellt, ne? Weil da könnte man ja natürlich auch eine Abstufung machen, weil es gibt ja auch in Deutschland zigtausende Sushi-Restaurants jetzt als Beispiel, die offensichtlich nicht von Japanern betrieben werden. Deswegen, was wäre es interessant, also was alles da reinzählt.
In Köln so ein Laufband-Sushi, das war echt toll, aber es wurde halt von Griechen betrieben. War aber trotzdem klasse.
Ja, ja.
Wenn auch nicht so ganz authentisch, aber es war zumindest lecker.
Ja, es ist eine Küche, das kann man alles lernen. Ne? Deine Nationalität beeinflusst ja nicht automatisch, wie du kochst, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, und selbst diese Einflüsse können natürlich zusammenpassen. Es gibt genug Länder auf der Welt, die richtig Ahnung haben von Fisch und von Meeresfrüchten, ne? In der Küche.
Ja, definitiv. So, ich möchte noch ein Thema zum Schluss ansprechen, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Mhm. Denn in Japan, also man kennt ja Tatami-Matten. So, die waren ja eigentlich gang und gäbe, in jedem Haus gab es die Dinger. Mittlerweile ist es ja in Japan leider nicht mehr so, denn die Herstellung der Matten geht ganz, ganz stark zurück. 2024 wurden nur noch 1,4 Millionen hergestellt. Das liegt zum einen auch daran, dass eben das Tatami, also das verwendete Gras, das hat dezente Umweltprobleme oder mit Umweltproblemen zu kämpfen. Aber auf der anderen Seite sind die Dinger einfach nicht mehr beliebt in Japan. Die werden halt sehr dezent eingesetzt, vielleicht so als Designelement oder so, aber nicht mehr in dem Umfang, wie es halt mal war. Und dementsprechend orientieren sich jetzt die Hersteller um. Sehr viele exportieren mittlerweile im Ausland, übrigens nach Europa, vor allem auch nach Deutschland, weil das immer beliebter hier wird. Aber es gibt auch immer mehr andere Tatami-Produkte.
Hm, okay.
Und das ist ziemlich cool, weil es ist halt tatsächlich so, dass durch den vermehrten Export der ganze Spaß hier in Deutschland günstiger wird. Oder überhaupt im Rest der Welt. Also vor allen Dingen, wie gesagt, in Europa ist das wahnsinnig beliebt. Und halt eben andere Produkte, klar, gab es auch schon immer, aber da entsteht halt immer mehr. Und das ist eigentlich ein schönes Naturprodukt, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also gegen einen Tatami-Teppich hätte ich zum Beispiel nichts einzuwenden.
Gibt es auch, ja. Es gibt auch mittlerweile Tatami-Gebet-Teppiche. Sind wahnsinnig beliebt.
Also ich hab tatsächlich Tatami, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern, ob ich das jemals angefasst habe, aber ich habe gehört, das soll unglaublich gut riechen. Man sieht das ja auch immer in Anime, wenn die dann nach Hause kommen und sagen, ah, der Geruch von Tatami ist wieder gleich der Geruch von zu Hause. Also ich kann es nicht beurteilen, ich kenne das tatsächlich nicht so, aber
man schläft übrigens auch unheimlich gut drauf. Also ich hatte jahrelang tatsächlich ein Tatami als Bett. Super geil. Also für den Rücken ist es Bombe gewesen. Irgendwann musste ich es leider dann abtreten, war ein bisschen ausgefranst. War toll. War nur schweineteuer, muss man da ganz ehrlich sagen.
Naja, Futons sind ja auch heutzutage noch ziemlich teuer, ne?
Ja, leider. Aber trotz allem ist es halt einfach so, ich finde es schön, dass es halt mehr ins Ausland importiert wird. Nachteil ist halt eben leider immer mehr Hersteller in Japan verschwinden. Und das ist halt schade, weil dadurch geht natürlich Wissen verloren, denn das ist in vielen Fällen gar nicht dokumentiert.
Ja, das ist natürlich auch immer so ein Problem. Ne?
Leider, 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 leider. Aber gut, kann man nichts machen. So, wir sind damit dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten können wir euch noch unsere zweite Seite empfehlen, raikokai.de. Da gibt es alles an Anime, Games etc. Blabla. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Da wären wir euch wahnsinnig dankbar für. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.